Heute steigen wir in unserer Reihe durch den Römerbrief, steigen wir im 5. Kapitel ein. Ich freue mich sehr über dieses Kapitel, natürlich alle Kapitel des Römerbriefes, aber ich muss zugeben, das 5. Kapitel ist eines meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel und damit auch im Römerbrief. Also, lasst uns das lesen. Wir gehen einmal von Römer 5, Vers 1 bis und mit Vers 5. Und da schreibt der Apostel Paulus, und das ist Gottes Wort: Da wir nun gerechtfertigt wurden aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du zu uns sprichst dadurch und dass du unsere Erkenntnis erhältst und erleuchtest durch dein Wort. Bitte hilf uns, das gut zu verstehen, was wir gelesen haben, sodass wir auch in unserem Leben die Frucht davon haben können. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. In den vorangehenden Kapiteln, in diesen 4 Kapitel bis hierhin, zeigte der Apostel Paulus, ich denke, so gründlich, wie man das nur kann, dass kein Mensch die Forderungen des Gesetzes erfüllen kann. Kein Mensch, auch nicht die Väter Abraham und David, wäre deshalb in der Lage, durch Gesetzestreue von Gott angenommen und als Gerechter erklärt zu werden. Und darum, so sagt Paulus mehrmals, kann sich niemand seiner eigenen Gerechtigkeit rühmen. Dieses Wort rühmen, sich rühmen, das braucht der Apostel sehr oft. Nicht nur im Römerbrief, auch in anderen seiner Briefe. Ab hier im Kapitel 5 verwendet er dasselbe Wort wieder, rühmen. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels, das geht bis Vers 11, dieser erste Hauptabschnitt, da verwendet er das Wort dreimal. Aber er wendet es nicht mehr auf den Menschen und seine guten Werke an, sondern auf den Herrn. Und diesen Kontrast, wie der Apostel das braucht hier, diesen Kontrast finden wir oft bei ihm, auch in seinen anderen Briefen. Er zitiert dazu immer wieder aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, aus den Propheten vor allem, wo das Rühmen ebenso oft ein Thema ist, das Rühmen. Den Kontrast, das Gegenüber der zwei Arten zu rühmen. Es gibt zwei Arten zu rühmen für den Menschen. Fasst der Apostel ganz gut im ersten Korintherbrief zusammen. Und zwar in den Versen 29 und 31 vom ersten Kapitel. Da schreibt er: Und das Unedle der Welt, das Verachtete, hat Gott auserwählt. Das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist Vers 29, 1. Korinther 1. Und dann, etwas weiter unten, aus ihm aber kommt es, aus Gott, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also kein Mensch kann sich rühmen, wegen sich selbst. Wir sollen uns rühmen oder wir sollen den Herrn rühmen. Wir können uns nicht selbst rühmen, das heißt, wir können nicht über unsere Stellung vor Gott prahlen oder uns damit wichtig machen, dass wir vor Gott so sind, wie wir sind als Christen. Wie wenn wir selbst etwas dazu beigetragen hätten oder das selbst erreicht hätten. Wir haben aber dennoch viel zu rühmen, nämlich den dreieinigen Gott, der uns eben in Christus versetzt hat oder in ihn eingepflanzt hat, wie das im Römerbrief auch noch dann gesagt wird, und uns dadurch seinen Frieden gegeben hat. Wir können rühmen, das heißt auch uns darüber jubelnd freuen, in hohen Tönen davon reden, Lobpreisen über die Hoffnung der Herrlichkeit, inmitten von Bedrängnissen, über Gott in Christus für die Versöhnung. Den Grund für dieses vielfältige Rühmen nennt Paulus hier am Anfang vom 5. Kapitel. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben, darum haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Grundlage für unser vielfältiges Rühmen, Jubeln, Lobpreisen. Dieser Friede ist für die Glaubenden der Grund für überschwängliche Freude an dem Herrn, der ihn uns geschenkt hat. Diese dankbare Freude führt dazu, dass wir Gott rühmen, ihn lobpreisen, ihm Ehre zusprechen. Ihm sei alle Ehre dafür. Soli Deo Gloria. Paulus macht in den ersten beiden Versen hier eine Art Kette. Eine Kette von aneinanderhängenden Dingen. Und das ist so eine, wie eine kleine Spezialität von Paulus. Das tut er öfter, dass er solche Kettensätze schreibt. Eine ganz berühmte Kette kommt auch im 8. Kapitel. Das nannten die Puritaner die goldene Kette des Heils. Und hier ist eine Kette in den ersten beiden Versen, in der die Tatsachen unseres Heils aneinanderhängen wie Glieder einer Kette. Und um das auszupacken, zu verstehen, dann können wir gut das auch umdrehen und am Ende des Satzes anfangen und so den Gliedern der Kette von ihrem Ende bis zum Anfang folgen. Etwa so, wie wenn wir die Frucht einer Pflanze sehen würden oder eines Baumes und dann gehen wir von dieser Frucht, verfolgen wir zurück, wovon die Pflanze und ihre Frucht genährt ist. Also wir gehen zurück bis zu der Wurzel. Und so macht das Paulus in diesem Satz. So können wir das machen, wenn wir von hinten anfangen und den Gliedern der Kette bis zum Ursprung folgen. Also fangen wir an am Ende von Vers 2. Wir rühmen, wir frohlocken, wir loben Gott dafür, dass wir die Hoffnung der Herrlichkeit haben. Am Ende von Vers 2. Dazu erst noch eine wichtige Nebenbemerkung. In Kapitel 3, 23, da haben wir gelesen, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt rühmen wir uns, dass wir die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes haben. Und darum können wir, weil wir nicht die Herrlichkeit Gottes haben, hatten, können wir nicht über uns selbst rühmen, aber wir rühmen Gott, der uns diese Gnade gewährt hat, dass wir jetzt die Herrlichkeit Gottes und dadurch Hoffnung haben. Es ist auch Gnade, dass wir sie haben. Und wenn wir ein Glied an der Kette jetzt weiter zurückgehen, dann sehen wir, dass wir im Glauben Zugang zu dieser Gnade haben. Es ist eben der Glaube, der nicht auf eigene Werke oder Fähigkeiten vertraut, nicht auf das vertraut, was wir selbst irgendwie hinkriegen können in Bezug auf unser Heil, sondern es ist der Glaube, der auf Gott vertraut, der uns allein Zugang zu der Hoffnung seiner Herrlichkeit verschafft hat. Und wenn wir jetzt ein weiteres Glied an der Kette zurückgehen, erfahren wir, wie er uns diesen Zugang verschafft hat. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen es sehr wohl, nicht wahr? Aber wir fragen trotzdem einmal mehr, immer wieder nach, wie, was heißt das durch Jesus Christus? Was bedeutet das, wenn hier gesagt ist, wir haben das durch Jesus Christus? Paulus hat es im dritten Kapitel schon erwähnt, dass Jesus für uns der Sühneort ist. Wir denken zurück daran, dass hier im Original eigentlich ein Wort steht, das für den Sühnedeckel der Bundeslade gebraucht wurde, der das anklagende Gesetz zudeckt. Und das Blut ist gesprengt auf den Sühnedeckel. Das Blut Christi deckt die Sünde zu. Wir werden durch sein Blut von unserer Sünde gereinigt. Durch Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hat, haben wir Zugang zu dieser Gnade, wodurch wir die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes haben. Und hier ab Vers 6, dann im gleichen Abschnitt Römer 5, erinnert uns Paulus dann noch einmal daran, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, für Gottlose gestorben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Solche, die überhaupt nichts dazu beigetragen haben, dass sie Gott ein Stück näher kommen. Der Apostel spricht hier weiter über die Gnade Gottes in Christus in einer Weise, die uns jeden Grund zum Ruhm unserer selbst abschreibt. Christus ist für uns Gottlose gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir überhaupt nichts tun konnten. In Epheser 2 sagt der Apostel, wir waren tot. Du kannst einmal versuchen, einen Toten aufzufordern, aufzustehen und irgendwo hinzugehen, etwas Gutes zu tun. Das geht nicht. Er kann überhaupt nichts tun. Als gottlose Sünder waren wir unfähig, irgendetwas Gutes zu tun, etwas, das uns Gottes Zuwendung erwirken könnte oder uns darauf vorbereiten könnte, sagt auch unser Bekenntnis. Das ist nicht möglich. Darum noch einmal, all unser Rühmen gehört Gott. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Nun noch ein Glied an der Kette weiter zurück. Durch das, was Gott in Christus für uns getan hat, haben wir Frieden mit Gott. Das ist der Friede, der uns die Hoffnung der Herrlichkeit bringt. Es ist nicht ein innerer Friede, so ein inneres sich friedvoll fühlen, eine innere Ruhe und Gelassenheit, wie ihn manche Religionen propagieren, ein Friede, den man so erreichen könnte durch irgendwelche Techniken, Meditation oder so. Es ist nicht ein in sich selbst ruhen, mit sich selbst zufrieden sein. Natürlich, wer Frieden mit Gott hat, der wird dadurch auch inneren Frieden erfahren. Ganz klar. Er wird auch lernen, mit dem, was er hat, mit den Umständen, in denen er lebt, zufrieden zu sein. Aber wenn hier der Apostel vom Frieden mit Gott spricht, dann meint er etwas anderes, etwas viel Größeres. Es hängt mit dem ersten Glied seiner Kette zusammen. Kapitel 5, Römer 5, Vers 1 am Anfang, die Rechtfertigung. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, daran hängt die ganze Kette. Vor der Rechtfertigung hatten wir keinen Frieden mit Gott, sondern lebten in Feindschaft mit ihm. Egal, ob wir das so empfanden, ob wir uns dessen bewusst waren oder nicht, Gottes Rechtsforderung, die für jeden Menschen gilt, das vollkommene Halten seiner Gebote, das haben wir nicht erfüllt. Wir haben gegen ihn rebelliert und waren ihm entfremdet. Ich wiederhole nicht mehr von dem, was Paulus im ersten Kapitel und in fast allen Briefen über unseren ursprünglichen Zustand schreibt. Auf jeden Fall befanden wir uns von Natur aus im Kriegszustand mit unserem Schöpfer. Das ist der natürliche Zustand des Menschen. Es ist Krieg. Aber weil wir durch das Heilswerk Christi mit Gott versöhnt wurden, das war dann nicht einfach nur ein Waffenstillstand, wo man nicht mehr schießt, aber doch jeder auf seiner Seite ist, sondern das ist eine Versöhnung, die tiefer nicht sein könnte. Von ihm gerechtfertigt, als gerecht erklärt, Friede. Friede und ungetrübte Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Das ist ein ewiger Friede, der uns nie mehr genommen werden wird. Und darum bringt er uns eben auch die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Daran hängt unsere Hoffnung, an dem ewigen Frieden, den Gott mit uns geschaffen hat, durch Jesus Christus. Es ist die lebendige und unvergängliche Hoffnung, von der auch der Apostel Petrus schreibt und für die er Gott Lob preist. In seinem ersten Brief fängt er an: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Und er schreibt dann weiter: Das werdet ihr empfangen und das wird bewahrt durch den Glauben, das wird nie mehr weggenommen. Was für eine Hoffnung! Die Hoffnung der Herrlichkeit durch den Frieden mit Gott. Und auf diese Weise bringt der Friede mit Gott natürlich, dieser Zustand der Versöhnung mit ihm bringt auch den inneren Frieden, eine Ruhe und eine Geborgenheit, die nicht an günstige Umstände gebunden ist. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen und festhalten. Der Friede mit Gott ist nicht an günstige Umstände gebunden. Manche Religionen und spirituelle Techniken versuchen das auch zu erreichen. Sie bieten Übungen für unsere innere Einstellung, mit der wir dann besser mit schwierigen Dingen zu Gang kommen können. Sie bieten Meditationstechniken und so weiter, die einen inneren Frieden bewirken sollen. Ich habe das auch verschiedentlich versucht, bevor ich Christ wurde. Aber diese Menschen, die machen sich damit nur selbst etwas vor. Das geht nicht. Die innere Unruhe, die auf der Hoffnungslosigkeit und schließlich auf Angst basiert, Angst, die an der Wurzel immer die Angst vor dem Tod ist, die können wir nicht wirklich durch Techniken oder auch nicht durch Medikamente beseitigen. Wir müssen von der tatsächlichen Ursache des Unfriedens befreit werden. Und was ist das? Es ist das Getrenntsein von Gott, der Kriegszustand mit Gott. Der christliche Glaube ist nicht eine spirituelle Methode, um inneren Frieden zu finden. Das könnt ihr vergessen. Als Christ zu glauben heißt, im Vertrauen annehmen, was Gott getan hat. Es ist das Wissen um die Realität, die Gott geschaffen hat. Es ist nicht eine Technik, um irgendeine Realität zu erreichen. Der christliche Glaube ist das Wissen um die Realität, die Gott geschaffen hat. Die Realität, dass wir neu geschaffen sind, dass wir durch Christus Geliebte Gottes sind, die vollkommen sicher sind in seiner Hand. Ein Großteil der Bibel ist geschrieben, um uns dieses Wissen zu vermitteln. Vor allem die neutestamentlichen Briefe erinnern uns stets an diese Tatsache und vertiefen uns dieses Wissen. Und so tut das Paulus auch hier ab Vers 3, nachdem er sagte, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Diese Hoffnung wäre schon Grund genug, den ganzen Tag zu lobpreisen. Aber dann spricht er uns Menschen an, die auch manchmal oder sogar oft schwierige Umstände, traurige Erfahrungen, schwierige Beziehungen, persönliche Unzulänglichkeit und Schwachheiten zu bewältigen haben. Und Paulus fasst all diese Dinge zusammen in Bedrängnisse. Das ist das, was uns bedrängt in diesem Leben. Und eigentlich sagt er hier zu uns, es ist nicht allein euch geschenkt, grundsätzlich Gott zu loben für die Hoffnung unseres Heils, sondern auch inmitten von Bedrängnissen. Ihr könnt Gott loben für das Heil, für die Hoffnung des Heils, inmitten von all den Schwierigkeiten, in denen ihr steht. Ihr könnt das euch jetzt ablaufen lassen vor eurem inneren Auge, was die Dinge sind, die euch momentan, aber auch in der Vergangenheit, vielleicht in der Zukunft, wovor ihr euch fürchtet, was da alles an Bedrängnissen zusammenkommt in unserem Leben. Wir sagen manchmal, das geht auf keine Kuhhaut. Inmitten von all dem können wir rühmen, Gott jubelnd preisen. Diese Realität Gottes, die in unser Leben gekommen ist, gibt uns nicht nur völligen Frieden an sonnigen Sonntagen oder in erhebenden Anbetungszeiten im Gottesdienst. Das wäre viel zu wenig. Denn das würde ja heißen, dass der christliche Glaube in wirklichen Krisen, in den wirklich schweren Fällen, dann auch nichts mehr taugt. Nein, Paulus gibt uns zu verstehen, dass wir in jeder Lebenssituation, in allen Umständen rühmen, das heißt Gott preisen können. Denn auch alle Schwierigkeiten und alle Bedrängnisse, alle Not, alles Leid kommt aus Gottes Hand. Alles. Glaubst du das? Wenn du das nicht glaubst, dann wirst du einige Schwierigkeiten haben mit den Dingen, die dir im Leben geschehen, sie einzuordnen in Gottes Plan für dein Leben. Wenn man manchmal so salopp daher sagt, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Ja, das ist wahr. Aber dazu gehören alle diese Dinge. All das kommt aus Gottes Hand. Der Apostel geht dann im 8. Kapitel noch ausführlicher und tiefer darauf ein. Hier macht er den Anfang. Er sagt, die Bedrängnisse und schweren Umstände, die wir erleiden, dienen dem Zweck, für den Gott sie herbeiführt. Gott hat diese Dinge in dein Leben gebracht, Dinge, über die du fragst, warum Gott? Er hat sie herbeigeführt, weil er dir damit weiterhelfen wird, ihn besser zu erkennen, ihn mehr zu lieben, ihn mehr zu preisen, dein Heil mehr zu schätzen. Diese Dinge verstärken schließlich die Hoffnung der Herrlichkeit, von der Paulus oben gesprochen hat. Wieder beschreibt er das anhand von einer Kette. Jetzt kommt nochmal eine Kette. Bedrängnis bewirkt Ausharren. Ausharren bewirkt Bewährung. Bewährung bewirkt Hoffnung. Bedrängnis bewirkt also schließlich Hoffnung, eine bessere, größere Hoffnung. Wir könnten auch sagen, da schließt sich dann der Kreis wieder zu Vers 2. Da beginnt es in Vers 2 mit der Hoffnung, die wir haben in Christus. Dann erfahren wir, dass diese Hoffnung vertieft wird, dass wir darin wachsen, sie dann noch mehr erkennen und schätzen. Die Bedrängnisse setzen sozusagen eine Entwicklung in Gang in unserem Leben. Sie bewegen uns dazu oder dahin, unser Vertrauen weniger auf uns selbst, mehr auf den Herrn zu setzen. In deinen Krisen und Schwierigkeiten und Bedrängnissen erfährst du doch so richtig deine Unfähigkeit, dich selbst zu verbessern, etwas an deinem Leben zu verbessern. Und dann setzt du deine Hoffnung auf den Herrn. Und so wachsen wir im Glauben und werden fähiger, auszuharren, dran zu bleiben. Bedrängnisse bewirken Ausharren. Und dadurch werden wir bewährt. Die Bewährung am Schluss der Kette. Bewährt bedeutet, dass du etwas, das du einmal durchgestanden hast, dann besser bewältigst, wenn die gleiche oder ähnliche Herausforderung wiederkommt. Und weil es eine Bewährung im Glauben ist, ist es die Erkenntnis, dass du darin bewährt bist, im Vertrauen auf den Herrn auszuharren, weil er dich ausharren lässt. Das vertieft die Hoffnung, weil es die Hoffnung auf Gottes Allmacht ist. Unsere Hoffnung ist nicht, ja, wir hoffen, wir hatten eigentlich gehofft, dass am Samstag schönes Wetter ist, nicht wahr? Wir haben umsonst gehofft. Das ist nicht die Hoffnung, von der der Apostel hier spricht. Die Hoffnung, die wir haben, ist so sicher. Und diese Hoffnung wird vertieft, auch wenn wir in Bedrängnisse hineinkommen, weil da wird das bewährt, was wir glauben. Wenn wir im Psalm 23 lesen, da können wir so schön drüber lesen, weil wir kennen das alle auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt tatsächlich, weil der Herr mein Hirte ist, fehlt mir überhaupt nichts. Niemals. Die Bedrängnisse, die der Herr schickt und das Ausharren darin, zeigen uns, dass er der Bewährte ist. Er verwendet die Bedrängnisse eben auch dazu, sich selbst zu verherrlichen in unserem Leben. Ja, glaubst du das, dass der Herr sich durch deine Bedrängnisse, durch deine Schwierigkeiten, durch dein Leid selbst verherrlicht? Ja, ich bin überzeugt. Ich erinnere mich an ein Wort des Chinesen Watchman Nee. Also ich teile viele seiner Ansichten heute nicht mehr. Früher war ich mal ein großer Fan von ihm. Aber einige Dinge, die muss man festhalten, was er gesagt hat. Einmal sagt er, wenn der Herr etwas Großes tun will, schickt er uns eine schwierige Situation. Wenn er ein Wunder tun wird, dann schickt er uns eine unmögliche Situation. So ist das auch mit unseren Bedrängnissen. Der Herr tut Wunder dadurch. Vielleicht nicht das Wunder einer Heilung, wenn jemand krank ist, bedrängt durch eine Krankheit und betet und wird einfach dann gesund. Und das ist das Wunder. Nein, das Wunder ist oft, viel öfter, wie Gott diesen Menschen in seiner Krankheit erstrahlen lässt, zu einem leuchtenden Zeugnis seiner Herrlichkeit, seiner Hoffnung der Herrlichkeit. Wie gesagt, Paulus wird uns im 8. Kapitel noch einmal ausführlicher zum Thema Schwachheit, Leid, Schwierigkeiten und wozu sie gut sind, belehren. Wir belassen es hierbei und halten seine Zusammenfassung fest. Wir können in den Bedrängnissen rühmen, Gott loben und preisen. Wir tun dies nicht wie Masochisten oder diese Asketen, die sich selbst Schmerz zufügen, weil sie denken, dass sie dadurch geistlich etwas gewinnen. Nein, wir preisen Gott in den Schwierigkeiten und im Leid, weil er uns versichert, dass er solche Dinge auch sendet, um uns zu verändern, uns im Glauben wachsen zu lassen, uns die Hoffnung der Herrlichkeit zu vertiefen, zu verstärken. Und darum können wir schwere Umstände sogar willkommen heißen, so paradox das klingt, vielleicht mit zittrigen Knien. Der Heilige Geist, der in uns lebt, brachte die Liebe Gottes in unsere Herzen. Paulus nennt den Geist in Epheser 1,14 auch eine Anzahlung, eine Garantie für das ganze Heil, das Gott noch in uns vollenden wird. Also kann und soll alles, was uns in diesem Leben begegnet, sei es Sonnenschein, all die schönen Dinge im Leben oder seien es dunkle Wolken, schwere Umstände und Leid, das kann den dankbaren und lobpreisenden Blick auf unseren himmlischen Vater lenken. Um das zu stützen, leihen wir uns zum Schluss noch den berühmtesten Satz aus dem 8. Kapitel aus. Wir werden darüber dann einmal ganz ausführlich nachdenken, aber wir leihen uns das jetzt aus und hören darauf, und das schließt das Ganze, was Paulus hier gesagt hat, wunderbar ab. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorhererkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, die er berufen hat, Diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Die Hoffnung der Herrlichkeit des Himmels. Amen. Amen.